Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und natürlich Pit Gottschalk, der ist auch mit dabei und zwar nicht in dem gewohnten Ambiente, aber das wissen die Fever Pitch Newsletter-Leser natürlich. Hallo Pit, wo bist du gerade?
Ja, guten Morgen Malte. Muss ich ja sagen, guten Morgen. Wir haben 6 Stunden Zeitunterschied. Ich sitze hier in New York City, wo ich ja meine Basis habe während der Weltmeisterschaft und sitze in meinem Hotelzimmer und man sieht, es ist so hübsch ausgestattet, wie man hier auf den Bildern noch sieht. Ja, alles zweckmäßig so, dass ich mich ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann.
Guck mal, hast du extra dir so einen Vorhang aufgehängt, wie ich auch habe. Das ist doch...
Ja, wenn man jetzt hier rausschauen würde, es regnet auch ein bisschen. Also
ja, es ist sehr hell, deshalb...
Ja, sieht man nicht ganz, ja, aber nicht so heiß wie in Deutschland.
Ja.
Heiß sind nur die Fußballthemen, die ich zu servieren habe.
Du hast ja auch gestern dir dann in East Rutherford ein relativ heißes Spiel angucken müssen. War das so, diese 1-2 Niederlage gegen Ecuador gestern so der Tiefpunkt deiner bisherigen Reise?
Nein, also Tiefpunkt, es gibt ja immer einen tieferen Tiefpunkt als Tiefpunkt, ne? Das wissen wir ja. Aber ich habe mich schon geärgert, ich war auch besorgt, als ich das dann gesehen habe, weil ich mir dachte, nach dem Spiel, nach der 1-2 Niederlage gegen Ecuador, in dieser Form, müssen wir damit rechnen, dass wir am Montag im sogenannten 16. Finale ausscheiden. Egal wie der Gegner ist, wahrscheinlich zu 99% ja Paraguay. Jetzt zur Stunde müssen wir sagen, das kann sich dann, wenn die Leute das hier hören, ja schon überholt haben. Auf jeden Fall nicht gegen Frankreich. Also Alex Steudel hat da in der FIFA-Pitch auch eine ziemlich klare Haltung in seiner Kolumne dann geäußert, dass mit dieser Leistung kein Blumentopf zu gewinnen ist. Dann können wir uns den WM-Titel dann abschminken, ganz ehrlich. Ich habe nur gerätselt dann nach dem Spiel, liegt es an der Klasse der Mannschaft oder liegt es an der Einstellung? Weil man darf ja nicht vergessen, Ecuador hatte vorher im Turnier in den 2 Spielen gegen die Elfenbeinküste und gegen Curaçao nicht ein einziges Tor geschossen. Ein Unentschieden gegen Curaçao, das ist die Mannschaft, gegen die wir 7-1 gewonnen haben. Und dann fragt man sich schon, wie kann denn ein 1-2 daraus entstehen? Und dann kann das mit der Klasse der Spieler zusammenhängen, es kann mit dem Matchplan zusammenhängen, aber auch mit der Einstellung. Und da hatte ja Julian Nagelsmann eine klare Meinung gehabt, was die Einstellung betrifft. Und bei Magenta gesagt, nee, die hätten alle Vollgas gegeben. Aber ja, er hätte nicht so gewechselt, wie wenn das jetzt auf hart auf hart bei einem K.O.-Spiel gewesen wäre. Ja. Das ist ja die Meinung in meiner These bei FIFA Pitch und in meiner Focus-Online-Kolumne, dass ein Trainer, der auf Halten spielt mit seiner Ein- und Auswechslung, ja auch ein Signal an die Mannschaft sendet, dass es gar nicht so schlimm ist, wie das Spiel ausgeht. Mich persönlich ärgert das, wenn dann einerseits sagt, die Spieler sollen immer Vollgas geben. Ne? Also das passt beides irgendwie nicht zusammen.
Würdest du da schon sagen, dass Nagelsmann sich da irgendwo vielleicht sogar vercoacht hat, um jetzt das ganz große Wort mal rauszunehmen, ist vielleicht ein bisschen hart, aber in die Richtung, dass er da was falsch auf jeden Fall gemacht hat und die Einstellung eben dann falsch vorgegeben hat?
Naja, also vercoacht ist jetzt ein großes Wort, das würde ich auf gar keinen Fall sagen, aber Jürgen Klopp, unser aller Jürgen Klopp, hat ja gesagt, dass man den falschen Fußball gespielt hat. Also ich glaube schon, dass man keine Mittel eingesetzt hat, um Ecuador voller Emotionen, voller Leidenschaft, ja, auch robust in den Zweikämpfen, sag mal, den richtigen Fußball entgegenzusetzen, ja. Also gegen die Elfenbeinküste haben wir unsere Mannschaft noch gelobt, weil da eine gewisse Körperlichkeit dazu geführt hat, dass man das Spiel drehen konnte. Das war ja auch eine gute Leistung am Ende heraus, nicht in den ersten 70 Minuten. Und diesmal war das nicht so. Jonathan Tah als Abwehrchef war der einzige, der auch einmal Spaß sprichwörtlich über die Bande geschickt hat, ja, um zu zeigen, hier, der Platz gehört mir. Aber die anderen, ja, mal Musiala, Florian Wirtz, bringen ja schon die Körperlichkeit nicht mit, um da etwas dagegen zu halten. Und da kann ja der Trainer nichts für erstmal, wenn er Spieler hat, die mehr von der Technik als von der Körperlichkeit kommen. Aber dann musst du halt anders auftreten, weil es kann ja nicht sein, dass uns Ecuador stoppt, wenn wir gleichzeitig Weltmeister werden wollen. Und das richtig auszuspielen, was unsere Stärken sind, dazu ist es erst gar nicht gekommen, weil Ecuador irgendwann uns die Spielweise aufdiktiert hat und Beobachtung des Bundestrainers, seine eigene Beobachtung, man sich nicht mehr an die Aufgabenverteilung gehalten hat, dass man also ein bisschen vogelwild geworden ist, ja, Harakiri, dieses Wort ist gefallen. Ich habe auch Thomas Müller gehört, der aus der Ferne heraus das Spiel erstens betrachtet und zweitens analysiert hat, der gesagt hat, ja, was der deutschen Mannschaft fehlt, ist das, was wir bei Argentinien sehen. Wenn Argentinien sagt, der Gegner soll keine Torchance bekommen, dann spielen die auch so, dass das nicht passiert. Mhm. Dazu braucht man eine Abgezocktheit und dagegen steht eine gewisse Naivität da, wir kriegen das schon hin bei der deutschen Mannschaft. So, kann man dem Trainer dann Vorwurf machen? In gewisser Weise schon, weil für die Einstellung ist er verantwortlich. Andererseits geht es so ein bisschen darauf an, welche Spielertypen er hat. Am Ende des Tages muss man sagen, man verliert nicht 1-2 gegen Ecuador. Zumindest nicht so. Man kann immer verlieren, aber nicht so, dass man hinterher sagt, ja, war ein verdienter Sieg für Ecuador. Mhm.
Vor allem, was sagt das jetzt über die deutsche Mannschaft aus, wenn man nochmal auf das Spiel guckt und sich die Noten nochmal anguckt und dann feststellen muss, irgendwie war Leroy Sané der beste Deutsche. Wenn du sagst Einstellung, das ist ja das, was man ihm immer abspricht. Aber er hat es gestern zumindest in Teilen dann auch gezeigt und ja auch ein Tor geschossen, auch wenn das jetzt eben natürlich auch kritisch zu betrachten war.
Ja, also Sané war okay. Für mich war der beste Deutsche der Abwehrchef Tah. Also der hat schon gut gespielt. Also das muss man sagen. Der hat vieles im Stillen dann abgeräumt und so weiter. Sané war jetzt nicht schuld an dieser Niederlage. Das dürfen wir ganz klar nicht sagen. Ich tue mich auch schwer, jetzt einen rauszupicken. Ja, man könnte jetzt auch Netscher zeigen, der ja einen ungewohnten Fehler bei der Ballbehandlung gemacht hat, was ja zum Ausgleich geführt hat. Ja, aber das war, wie sagt man so schön, kollektiv irgendwie teilnahmslos. Ja? Also man hatte kein Aufbäumen, man hatte keinen Plan, um richtig in den Strafraum zu gehen. Als der Undav kam, ja, da war wenigstens was los. Aber vorher Kai Havertz, 60 Minuten. Also entweder hat er die Mannschaft in der Luft hat hängen lassen oder er selbst hing in der Luft. Auf jeden Fall fehlt da die Durchschlagskraft. Ja? Irgendwas muss sich der Bundestrainer jetzt da einfallen lassen. Ob dann diese Brücke zwischen Mittelfeld und Sturm mit einem anderen Personal oder mit einer anderen Aufgabenstellung überbrückt wird. Ja. Das ist jetzt eine Aufgabe. Auf jeden Fall kann es ja nicht sein, dass der Havertz quasi nicht zu sehen ist. Ja. Und auch Musiala. Ich habe so während des Spiels mir die spöttische Bemerkung oder Frage erlaubt, wann wird er endlich eingewechselt? Das ist ja nicht der Musiala, den wir kennen. Ja. Also da muss sich der Bundestrainer was einfallen lassen. So geht es auf jeden Fall nicht weiter, weil sonst sind wir raus. Also wir Deutschen, dann am Montag im 16. Finale.
Ja, jede Niederlage, die jetzt kommt, ist automatisch das aus. Das ist das Wesen der
Binsenweisheit. Also.
Ich müsste 3 € bezahlen, selbstverständlich.
30 Euro, ja.
Aber es ist ja auch was Neues. Ein 16. Finale gab es bei der WM ja noch
das
nicht.
Stimmt, muss mich ja noch ran. Die kleine K.O.-Runde, wie wir ja so schön sagen, ja.
Und hier kommt kurz Werbung.
Seit der 1-2-Niederlage von Deutschland gegen Ecuador wird die eine Frage immer heißer diskutiert. Wer wird Weltmeister? Wir haben jetzt alle Mannschaften im Turnier gesehen und damit ihre Stärken und Schwächen. Die K.O.-Runde verspricht uns spannende Duelle. Bei Bet365 Sportwetten können wir sehen, wen die Fans als größten Favoriten handeln. Auf Platz 1 Frankreich mit einer Quote von 5,0, dahinter Spanien mit 6,5 und Argentinien mit 7,0. Mein persönlicher Favorit liegt auf Platz 4, England mit 8,0. Das Überraschende, 3 weitere Mannschaften liegen noch vor Deutschland mit 17,0. Das alleine liefert uns ausreichend Stoff zum Diskutieren. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
War das denn schon so eine Art Ausprobieren, um mal irgendwie einen anderen Ernstfall zu simulieren? Denn
nein.
Ich meine, du schickst Turnierdebütanten ja jetzt nicht unbedingt in so ein Spiel dann unbedingt rein, wenn es...
Nein, das war Naivität, dass es irgendwie geht auf der Grund der Klasse und so weiter alles. Da war ja gar kein Plan dahinter, da war null Plan dahinter. Das ist ja die Kritik, es gab keinen Matchplan gegen diese Mannschaft, gegen Ecuador. Nein, da wurde nichts ausprobiert, da hat man ein paar Leuten was Gutes getan. Das macht man vielleicht umgekehrt, dass man vielleicht sagt, man wirft jetzt Leute rein, die sonst nicht spielen würden. Dann hat man wenigstens eine Entschuldigung, warum etwas nicht funktioniert hat und hat dann bessere Argumente, warum die Stammmannschaft immer gut ist. Jetzt hat man Sorge, dass man vielleicht durch diese Spielweise zu Anfang die Hierarchie durcheinander wirft, weil jetzt die Stammmannschaft ja sag mal, Schuld ist jetzt auch wieder ein großes Wort, aber zumindest in die Verantwortung genommen werden kann. Ja? Also wir reden doch jetzt schon wieder so über Grundsatzfragen. Ist Kimmich auf der richtigen Position? Damit beschädigt man ja auch das, was man sich ausgedacht hat. Also es ist genau das eingetreten, was niemand will. Man hat eine Stammmannschaft gefunden, eine Formation, die bis auf zwei kleine Änderungen, verletzungsbedingt, dass man jetzt wieder um Wochen zurückgeworfen wird und diese Stammformation grundsätzlich in Frage stellt. Das ist das Problem, das jetzt Nagelsmann hat. Wo spielt Kimmich? Ist er besser rechts oder im Mittelfeld aufgehoben? Ist Pavlović wirklich der richtige Mann neben Netscha oder umgekehrt? Ist Undav so weit, dass er von Anfang an spielen muss? Vielleicht für Musiala auf der 10 oder doch für Havertz im Sturmzentrum? Sané ist aus der Diskussion heraus. Wirtz ist aus der Diskussion tatsächlich heraus, ja. Braun ist gesetzt, wenn er fit ist, auf der linken Seite. Also wir haben vielleicht zwei Drittel gesetzt und okay. Und ein Drittel wird nach drei Gruppenspielen in Frage gestellt. Das ist keine gute Voraussetzung für ein 16-Finale gegen wahrscheinlich Paraguay oder gegen welche Mannschaft auch immer. Wer auch immer da spielt, ist ja so voller Adrenalin, dass man ja da auch befürchten muss, ähnlich wie bei Ecuador, dass da eine Mannschaft kommt, die so viel in die Waagschale wirft an Emotionen, dass die Deutschen sich sortieren müssen. Ne? Und jetzt hat Ecuador ja den Bauplan geliefert, wie man die Deutschen besiegen kann. Das werden sich alle Gegner angucken. Der einzige Vorteil ist, vielleicht auch unser Nachteil, gegen wen wir spielen, werden wir relativ kurzfristig erfahren vor dem 16-Finale. Die Deutschen müssen sich vorbereiten und auch der Gegner muss sich dann vorbereiten. Und das ist immer ganz, ganz schwierig. Und dann wissen wir ja auch nicht genau, mit welcher Einstellung man reingeht. Vielleicht ist der Warnschuss genau richtig gekommen, um dann dagegen zu halten.
Das wissen wir hinterher natürlich erst genauer. Aber jetzt hast du die paar Baustellen natürlich eben auch schon nochmal adressiert. Kimmich von rechts vielleicht wieder ins Zentrum stellen. Wie würdest du das denn in dieser Frage beantworten? Lothar Matthäus ist ja ein großer Verfechter der These, eben Kimmich in die Mitte zu stellen und irgendjemand anderen dann die Sachen auf rechts zu machen. Vielleicht einen, der einfach auch nur schneller ist. Weil Kimmich uns in der Mitte als zentraler Denker und Lenker, als Antreiber und eben auch als Kapitän mit Einfluss fehlt, sagt Lothar.
Also erstmal Respekt immer, was Lothar Matthäus sagt. Er ist unser Rekordnationalspieler und der weiß über Fußball viel mehr als wir alle zusammen. Ist ja sowieso klar, ja. Ich weiß nur nicht, ob Tempo wirklich das ausschlaggebende Argument ist. Ich habe mich mit Semih Khedira darüber unterhalten. Ich habe ihn getroffen hier in New York City und habe ihn ganz konkret gefragt. Und er sagt dann, ja, denk an Philipp Lahm, der war auch nicht der schnellste. Intelligente Spieler müssen das mit Auge und damit mit Stellungsspiel lösen. Und das ist etwas, das kann Kimmich ja auch. Das Problem ist auf der rechten Seite, die Schwäche des Kaders, es gibt gar kein Backup für die rechte Seite. Um ihn zu ersetzen als rechter Verteidiger, müsste man Braun von der linken Seite auf die rechte Seite ziehen. Das kann der spielen, das hat er bei Eintracht Frankfurt gespielt, aber es ist auch nicht seine beste Position. Also uns fehlen tatsächlich die Außenverteidiger von Weltklasseformat. Braun ist einer, der sich noch herausbildet und David Raum, sein Ersatzmann jetzt auf der linken Seite, ist ja auch kein Defensivverteidiger, sondern Offensivverteidiger. Das heißt, er ist stark für seine Flanken. Aber wenn er dann plötzlich ins Laufduell, was ich mit dem Beleg gehen muss, über seine Seite, wenn der darüber kommt, ja, uiuiui, da muss er schon mit viel Körperlichkeit arbeiten und so weiter. Also wir haben da schon tatsächlich Baustellen in der hinteren Reihe. Also einfach wie 2014, als wir einfach den Benedikt Höwe das als Innenverteidiger auf Außen gestellt haben und da hat die linke Seite dicht gemacht. So einfach wird es diesmal nicht und auch nicht wie bei Philipp Lahm, den man dann von der Mitte auf die rechte Seite dann verfrachtet hat. Also das sind alles Fragen, die hätte ich gerne vor der Weltmeisterschaft beantwortet gehabt. Jetzt haben wir sie mitten im Turnier, das 1-2. Wir merken, es wirft halt Grundsatzfragen auf.
Frage in der Mitte ist ja auch, wer soll dann gehen, Pavlović oder dann Metscher? Metscher mit dem besseren Eindruck.
Pavlović ist völlig neben der Spur. Ja. Metscher hat jetzt einen Fehler gemacht, aber hat ja fantastische Spiele gemacht, ja. Und ist auch offensiv so stark. Also die Frage ist schnell beantwortet, ja.
Nagelsmann sagt aber selbst, er möchte auf keinen der beiden verzichten. Sagt aber auch, man sollte im Fußball nichts ausschließen. Also im Grunde sagt er gar nichts.
Ja, er muss halt nur Spiele gewinnen. Ja? Er hat ja Ruhe, wenn er Spiele gewinnt. Also mit diesen Ausflüchten, wie wir sie bei der Pressekonferenz gehabt haben, kommt er nicht durch. Ja? Da sind andere, sagen wir, ziemlich klarer dann in ihrer Erklärung. Ja? Undorf hat es ja nach dem Spiel gesagt, die anderen waren eklig und hatten mehr Siegeswillen. Ja. dann frage ich mich irgendwann, wer ist denn für den Siegeswillen verantwortlich? Das kommt ja aus der Mannschaft, klar, aber jemand lebt das ja vor. Und da sehe ich dann schon den Herrn Nagelsmann in der Pflicht. Und da muss er jetzt liefern und mit so ein paar Plattitüden kommt er nicht aus der Nummer raus.
Wird er wahrscheinlich intern anders kommunizieren, als er das vielleicht nach außen kam. Das Scharmützel mit Kerner gestern dann bei Magenta hat ja auch schon gesehen, irgendwo hatte Kollege Kerner da einen Punkt getroffen, was Nagelsmann natürlich nicht passte.
Ja, das kann ja sein. Solange er gewinnt, wäre es ja okay. Wenn er dann aber verliert, dann hat er ja offenbar nicht den richtigen Punkt gemacht, der Julian Nagelsmann. Das ist ja eine ziemlich einfache Situation. Ja, jetzt kann man sagen, machst du das immer von Ergebnissen abhängig. Genau das. Darauf kommt es an bei Weltmeisterschaften. Du hast nur eine gewisse Anzahl von Spielen und es kommt auf die Ergebnisse an. Du kannst machen, was du willst. Du musst halt nur gewinnen. Und wenn du 1-2 verlierst, bist du in Erklärungsnot. Und Julian Nagelsmann ist in Erklärungsnot.
Und dann ist es natürlich durch so ein Ergebnis dann auch dieser Titel oder der Gruppengewinn nicht mehr das, was er vielleicht vorher gewesen war in der öffentlichen Wahrnehmung. Gruppe gewonnen, aber Titelambitionen haben einen Schaden erlitten.
Ja, also da müssen wir ja nicht weiter drüber reden, weil das haben wir ja gerade gesagt. Ja. Wir sind ja schon froh, wenn wir jetzt das 16-Finale überstehen. Da brauchen wir ja nicht zu diskutieren, ob wir WM-titelreif sind. Ja, andere Mannschaften sind besser. Punkt. Ja, da würde ich mich eher fragen, ob vielleicht die Holländer die Franzosen stoppen können oder ob die Engländer so in Schwung kommen, dass sie sogar Spanien schwach aussehen lassen. Ne? Aber in diesem Konzert der Großen, da spielen wir offenbar noch keine Rolle. Da müssen wir uns zumindest steigern. Wie gesagt, wenn wir gegen Frankreich spielen, mir fehlt die Fantasie, aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, mir fehlt gerade die Fantasie, wie wir die Franzosen besiegen wollen.
Das ist ja auch noch nicht der nächste Schritt, sondern erst der hoffentlich dann übernächste, wenn dann am Montag gegen, exakt wahrscheinlich das. Du hast es gesagt, Paraguay, dann der Sieg glückt, dass man dann eben gegen die Franzosen möglicherweise ran muss. Torwart-Thema müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Manuel Neuer hatte bisher das Pech, dass eigentlich jeder etwas härtere Schuss auf sein Tor dann auch drin war. Wie siehst du seine Rolle momentan? Würdest du ihn bei allen Toren freisprechen von Mitschuld?
Ja, ich würde jetzt nicht so sagen, das ist der klassische Torwartpatzer oder sonst irgendwas. Ne? Er sieht unglücklich aus. Ich sag mal so, man hat doch Manuel Neuer aus einem Grund zurückgeholt in die Nationalmannschaft nach 2 Jahren Pause. Er sollte die Unhaltbaren halten. Weil für die Haltbaren hatte man einen sehr guten Torwart, das war Oliver Baumann. Neuer ist gekommen für die unhaltbaren Schüsse, also diese Wunderdinge. Ja. Und bisher hat er keine unhaltbaren gehalten. Er war nicht gut, er war nicht schlecht, er war Mittelmaß. Bisher liefert er kein Argument, warum dieser Torwartwechsel unbedingt notwendig war. So, jetzt kann man sagen, hat eine unglückliche Führung gemacht. Wie hätte Baumann da reagiert? Man weiß es nicht. Was ich weiß ist, Baumann hat sich in der WM-Qualifikation eingespielt mit der Abwehr. Und Neuer wirkt, wenn ich an die eine Szene denke, mit Tah, er kommt raus, Tah spitzelt ihm den Ball weg, es kommt zu einer gefährlichen Situation, wirkt er wie ein Fremdkörper. Und das ist das, was ich nicht verstehe, weil Tah und Neuer haben ja jetzt zusammen im Verein gespielt. Das passt nicht so richtig zusammen. Also man sieht, es sind einfach ein paar Fragen offen, ein paar unglückliche Situationen. Das ist noch nicht aus einem Guss. WM-Favorit sind wir definitiv nicht.
Und die Aura hat auch noch nicht gewirkt. Also gegen Plata gestern nach dem Eckball, da konnte weder die Hand noch die Aura irgendwas ausrichten. Also Angst hatte da keiner.
So, Punkt.
Was muss jetzt passieren in diesen 2 Tagen? Wie hast du Tipps? Wie könnte man jetzt ich zahle nochmal 3 Euro, Bock umstoßen?
Naja, Warnzettel, ne? Alle mit gesenktem Kopf zum Training und dann schauen, gegen wen man spielt. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht der Trainer und bin noch nicht vermessen, dem Bundestrainer dann Tipps zu geben. Ja? Aber Wiedergutmachung. Die Losung muss sein, Wiedergutmachung und wie sagt man dann so schön, jetzt mache ich mal für 3 Euro das Messer zwischen den Zähnen. Ne? Also da muss man dann auch den Willen jetzt spüren. Das war eine Laumann-Nummer da gegen Ecuador. So kommt man nicht weiter.
Haben wir da die Typen für, die dann auch wirklich das Messer zwischen die Zähne nehmen und die dann eben in solchen Situationen so reagieren?
Da geht es doch gar nicht um Typen, da geht es auch darum, um spielerische Klasse. Du musst Ecuador aus dem Stadion schießen, Punkt. Eine Mannschaft, die kein Tor geschossen hat. Da geht es doch gar nicht, da brauchst du keine Typen. Du bist doch nicht in einem Spitzenspiel, wo du rausstechen musst. Es kann nicht sein, dass ins Ecuador abkocht. Da brauchst du keine Typen für, da brauchst du die richtige Einstellung für. Da musst du sagen, ja, du kriegst hier keinen Quadratmeter Rasen hier geschenkt. Ne? So. Und das Gefühl hatten wir ja nicht. Wir hatten ja plötzlich, dass das Hase-Igel-Spiel dann umgedreht worden ist. Wir sind gejagt worden. So, und plötzlich liegst du hinten und weißt nicht, wie dir geschieht und versuchst dann doch noch Schadensbegrenzung und dann fehlen dir halt die Mittel, dann in diesen Gang hochzuschalten.
Was macht dir denn Mut, dass es dann eben doch noch anders gehen kann? Wir haben ganz viele Probleme diskutiert, aber was sind so Hoffnungsschimmer, die du gesehen hast bei diesem Turnier?
Die sollen halt ihren Fußball spielen und dann ist, dann schaut man, kommt ein bisschen auf den Gegner ja auch an. Ne? Die sollen halt ihren Fußball spielen und den konsequent umsetzen. Ne? Das zeigen, was man kann. Die Fans erwarten doch immer nur drei Sachen. Das ist Leidenschaft auf dem Rasen, Siegeswillen und Laufbereitschaft. So. Dann ist doch schon viel gewonnen gegen diese Mannschaften. Aber wenn weder das eine noch das andere zu sehen ist, dann verliert man 1-2 gegen Ecuador und dann verliert man auch gegen jeden Gegner im 16. Finale. Und insofern, wenn es eine Hoffnung ist, dass der Warnschuss zur richtigen Zeit gekommen ist und dass man jetzt weiß, Leute, das schafft man hier nicht im Spaziergang. Ne?
Also dann sind wir gespannt, wie das da weitergeht, wenn du die WM so im Gesamten aus New York betrachtest. Du hast ja auch ein paar andere Mannschaften schon gesehen. Wer macht für dich den besten Eindruck, Stand jetzt?
Ja, sind etliche Mannschaften. Es ist eine breite, breite Gruppe und von Frankreich, Niederlande, England sehe ich immer noch ganz, ganz weit vorne. Spanien sowieso. Brasilien zumindest siegt, ja, und zeigt, was es kann. Und da kommen wir jetzt mal ein bisschen drauf an, wenn man in die K.O.-Runde geht, dass man dann an dieser Zeit dann schaut, was die Mentalität dann noch hergibt. Es sind ja noch ein paar Wochen und da weiß man jetzt auch nicht so genau, wer das dann auch so durchhält, sein bisheriges Tempo.
Dann werden wir uns überraschen lassen, beziehungsweise das genau natürlich beobachten, du für FIFA Pitch vor Ort. Was steht bei dir noch auf dem Programm? Was hast du noch?
Samstag England gegen Panama und dann auf nach Boston zum 16. Finale gegen wen auch immer.
Dann viel Erfolg, gute Reise, nicht wieder so eine Odyssee wie zum Beginn bei der Rückreise aus Houston, glaube ich, war es, ne?
Ganz genau, ja.
Das wünschen wir dir. Du hast im FIFA Pitch Newsletter darüber berichtet und ihr könnt an Pitts Reise teilhaben, natürlich, wenn ihr die Newsletter abonniert oder ihr hört natürlich auch gerne weiter hier in den Podcast rein. Wir bleiben da für euch dran am Thema WM. Pitt, Grüße nach New York. Bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
FIFA Pitch, der Fußball-Podcast.